Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung.
Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zur Mai 2022 Ausgabe der Vrindflaschen. Wie immer in den letzten Jahren trinken wir nur Wein. Eigentlich wollte ich immer viel mehr trinken und in Bars gehen und so, aber scheiß doch drauf, ist mit Christoph Raffelt.
Hi.
Guten Tag.
Guten Tag.
Herzlich willkommen beim ersten Live-Digital-Nomad-Experiment meines Lebens, glaube ich. Sitze in meinem Bus. Das heißt, die Hintergrundgeräusche, die hier gelegentlich zu hören sind, das sind dann irgendwie entweder Leute, also ich stehe mit meinem Bus auf Usedom in einem Ort namens Zempin. Also falls hier gerade jemand zuhört und in der Nähe ist, wenn die Sendung zu Ende ist, kann man hier gerne die Reste trinken vom Bus.
Einfach gegen die Scheibe klopfen.
Genau, hallo!
Ständig gegen die Scheibe klopfen.
Genau, aber so, dass ich nichts sehe, sondern immer nur so ganz so leicht so. Um mich in den Wahnsinn zu treiben. Und hab hier das Setup irgendwie mit LTE und Pipapo und bin mal gespannt, ob das die Sendung lang durchhält.
Ja. So. Also erstmal hört es ja gut an.
Hört sich an wie immer, ne?
Ja, ne?
Alles wie immer. Kennst du einen, kennst du alle. Ja. Ja. Ich habe vermutet, dass wir mit dem Schaumwein anfangen. Fangen wir mit dem Schaumwein an?
Ja, wir fangen mit dem Schaumwein an. Und wer das Sardinenpaket dazu bestellt hat, hier riecht ja auch alles nach Fisch. Ne? Das ist ja Wahnsinn.
Ich habe übrigens den Schaumwein, also es gibt heute kein Live-Entkorken des Schaumweins.
Das ist gut.
Weil ich dachte, die Sauerei im Wohnzimmer ist okay, da kann ich in aller sozialistischer Gelassenheit sauer machen. Aber im Bus wollte ich die Scheiße dann nicht haben. Und habe die mal draußen aufgemacht und die hat auch gut gespritzt. Also hat gut einen.
Ja?
Ja, ja.
Okay.
Also was heißt gut? Also ein bisschen Gushing gehabt. Also jetzt nicht so. Mhm. Nicht okay. Wie damals.
Bei mir nicht.
Wo ich immer noch die Flecken von finde in den Ecken hier im Wohnzimmer. So.
Ja. Gut, dass es keine Kotze war.
Genau. Heute öffnen wir ein Fläschchen Kotze. Ah, genau. Nee.
Bah. Tatort vom letzten Sonntag.
Habe ich den gesehen? Ja, doch, zum Teil. Aber irgendwie war mir das zu Problemfilm-esk irgendwie. Also
der hat irgendwie alles gegeben, der Regisseur, in seiner Farbwahl.
Ja. Das war alles irgendwie. Und dann auch noch immer hier Dingens, Meret Becker, die ja auch immer so, der geht's ja, also wenn's der schlecht geht, dann geht's der ja richtig schlecht. Ne? Am Ende ist sie ja sogar gestorben.
Final schlecht. Ja.
So, was nehmen wir denn für einen Fisch dabei? Ich habe auch die Fischkonserven dabei.
Jahrgangssardine.
Die Jahrgangssardine 2020.
Espumante, genau.
Okay, dann mache ich das mal auf.
Espumante. 2018er Espumante Brut Nature von Concetto. Metodo traditional.
Hier riecht's nach Fisch.
Mhm. Ja, und genau, das ist schon mal am Anfang etwas wirklich Außergewöhnliches für Portugal, weil dieser Schaumwein nicht etwa aus typischen portugiesischen Rebsorten ist, wo ich ja die letzten Male schon erzählt habe, dass es davon ja mehrere hundert gibt, sondern tatsächlich ist dieser Schaumwein komplett aus grünem Veltliner,
nee.
Den sie 2007 gepflanzt hat. Ja, das ist ja schon geil. Sehr witzig. Ja. Ja,
jetzt würde ich da gerne dran riechen, aber hier riecht's nach Fisch.
Ja, hier riecht's total nach Fisch. Also man muss die Nase schon sehr, sehr weit ins Glas halten. Weil es ist alles überlagert von Sardinen.
Ja. Gott, ey. Hätten wir uns auch vorher überlegen können, so. Ne? Also vielleicht Fleisch statt.
Ja, das war schon klar, aber ja, Fleisch riecht auch.
Aber also, nicht so.
Ist jetzt nicht, ja, gut.
Also, es riecht ja nach, das riecht nach Fisch.
Ja, aber du musst ja erstmal einen Weinhändler finden, der dann auch noch Wurst oder so anbietet. Ist ja nicht so einfach.
Maître Philippe hat doch auch Terrinen und sowas. Im Angebot.
Stimmt. Ja, Terrinen, das stimmt. Das können wir ja nochmal machen.
Ja, sehr gut.
Ne? Hat ja zum Glück auch alles noch geklappt. Die Anaïs Kos, also die Tochter des Gründers von Maître Philippe, die hat auch ganz schön geschwitzt zwischendurch. Weil das ist ja im Moment der totale Wahnsinn mit überhaupt mit Transporten, ja.
Mhm.
Also, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Weine unterwegs waren. Die machen guten Eindruck. Das ist ja auch immer so ein Thema. Aber 4 Wochen, 5 Wochen.
Krass.
Ja? Also manche sind Monate unterwegs. Das staut sich nicht nur vor Singapur oder so, sondern überall. Ja.
Also ich wollte gerade sagen, also auch selbst, es ist ja Festland. Also es muss ja eigentlich nur mit der Bahn oder dem LKW fahren. Ne?
Ja.
Aber das hatten die schon. vor ein oder zwei Jahren, also irgendwann mitten in der Pandemie hatten die das auch mal, da hatten die praktisch keinen Thunfisch mehr und hatten eine Palette geordert, der einfach nicht gekommen ist. Und der kam aber dann tatsächlich auch, glaube ich, das ist dann der Santa Catarina, ich glaube, der kommt sogar von den Azoren. Das heißt, der musste dann noch per Schiff transportiert werden.
Ah, okay, ja. Naja. Nee, ich kenne jemanden, der erwartet seit irgendwie 8 Wochen Wein aus Ungarn. Klappt nicht.
Ja gut, das hat politische Gründe.
Ja, genau.
Das ist der Orban, der gönnt ihm das nicht.
Ja. Nee, genau, da ist der Ausnahmezustand.
Ja, jetzt habe ich überall Fisch hingekleckert. Ach, hier ist was.
Ja, Fisch, Öl und Espumante aus Grünfeld-Lina.
Das ist ja echt mal witzig. Wie kommen wir denn?
2018er Jahrgang, also Jahrgangswein von 2007 gepflanzten Reben. Und das Ganze wird eben Methode traditionell, also sozusagen nach der Champagner-Methode eben zweite Gärung in der Flasche ausgebaut. Der Grundwein wird im gebrauchten französischen Barrique ausgebaut. Und und dann nach zwei Jahren auf der Flasche ist es degorgiert worden, aber eben sozusagen ohne weitere Dosage, also ohne Zucker. Ohne Zuckerzusatz. Ne? Genau.
Geht gut mit dem Fisch. Also ich habe das Riechen habe ich mir jetzt gespart, weil kannst du geht nicht.
Jetzt in der Nase, ich finde, man findet schon, also man merkt in der Nase einfach, dass es eine reife Frucht irgendwie ist, also dass die so einen südlichen Aspekt auch hat, aber eben auch tatsächlich so eine leichte Kräuterpfeffernote mit dabei. Also das finde ich schon auch. Kräuterpfeffer.
Apropos Kräuterpfeffer, ich bin gestern bekocht worden und habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben, obwohl ich das auch vorher schon kannte, also vom Hören sagen, Cacio e Pepe gegessen. Also frisch gemachte Spaghetten mit unbotmäßig viel Käse. Ich glaube, es war Parmesan und unbotmäßig viel schwarzem Pfeffer. Kurz angeröstet, dann grob gemörsert und dann nochmal irgendwie angeröstet und mit Nudelwasser aufgegossen oder so ähnlich. Ich habe mir das Rezept habe ich mir jedenfalls mal abfotografiert. Also sehr, sehr geil.
Okay.
Also kann ich echt nur empfehlen. Musst du mal gucken. Cacio e Pepe. Fällt mir da so ein gerade. Ja.
Kommt woher?
Italien.
Ist schon italienisch, ne?
Ja. Also ich glaube, Cacio ist das Wort für Käse so im Allgemeinen.
Ach so.
Glaube ich. Also ich weiß, erzähl mal was über den Wein. Ich google derweil Cacio.
Was erzähle ich über den Wein? Ich finde ja an sich schon Zitronenkräuterlimo in der Nase finde ich schon gut. Das hat tatsächlich, also es hat was Zitrisches, aber auch sowas Grün-Zitrisches. Also so ein bisschen limettig, aber eben auch tatsächlich eher so Richtung Bitterlemon. Also als wäre in diesem Limettigen eben auch eine Süße mit drin, die er dann am Gaumen ja eigentlich gar nicht hat, weil er eben sozusagen knochentrocken ausgebaut wurde. Aber er hat halt so eine gewisse Reife in der Frucht, finde ich.
Ja, der Fisch überlagert jetzt bei mir wirklich alles. Schade.
Ist jetzt am Gaumen nicht super fein, aber ich finde, er hat eine schöne Perlage. Also es schäumt nicht auf. Das ist es ist weder grob noch super fein. Es ist irgendwo angenehm dazwischen. Und ich finde, das funktioniert halt auch gut mit der Sardine.
Und der hat
wenn's
auch
dann zu
was?
Ja, wenn es dann zu fein wird, dann ist es irgendwie mit so einer Sardine, glaube ich, auch nicht so.
Ja, das ist dann zu bäuerlich irgendwie, ja. Ich finde den aber auch so, also auch ohne Sardine finde ich den am Gaumen ganz interessant.
Ja.
So eine zitronige Cremigkeit eigentlich hat.
Ja, stimmt.
Breite Limette im Mund, sagt der Chat. Ja. Ein Stück Fisch dazu hier.
Ja, ist immer so ein bisschen mehr Limette als Zitrone, ne? Immer so eine grüne
Veltliner.
Frische Note. So eine grüne Veltliner-Note mit drin. Ja. Gefällt mir gut. Könnte ich jetzt den ganzen Abend trinken, eigentlich, finde ich.
Ja, mach
echt schön. Ja. Später vielleicht. Ja.
Aber wie kommen die auf die Idee, grünen Veltliner anzubauen? Sind die verrückt geworden?
Ach, die hat. Also ich erzähle mal ein bisschen was zum Projekt, das ist eigentlich total schön. Ich selber habe sie kennengelernt, also die Frau heißt Rita Ferreira Marquez. Die habe ich mal kennengelernt irgendwie auf einer total schönen Weinmesse in Porto, die heißt Simplesmente Vinhos. Und die gibt es seit 10 Jahren etwa. Natürlich jetzt die letzten 2 Jahre auch nicht. Ich weiß gar nicht, wann ich da war, 18, 19 irgendwie. Total nett. Also im Prinzip findet die immer in Porto statt, wenn auf der anderen Seite der Stadt irgendwie so diese ganzen begüterten Winzer sich präsentieren mit ihren Portweinen. Also weißt du, so diese Läden, die es schon seit ein paar hundert Jahren teilweise gibt und irgendwie viel Land und viel Geld haben. Und dann gibt's eben sozusagen diese Off-Messe, diese Naturwein, im Prinzip so Naturmesse, ne? Mhm. Naturwein und so. Aber eben, Dirk Nieport steht da dann auch mit seinen Projekten und so. Aber eben auch ganz viele Weingüter, die du irgendwie echt entdecken kannst. Und das ist halt, sie gehört halt dazu. Also ich meine, sie ist mittlerweile etabliert, aber als sie angefangen hat, 2005 hat sie ihren ersten Wein rausgebracht. Da haben nur eine Handvoll Leute am gesamten Douro so Weine gemacht. Also die eben nicht Portweine waren. Ne? Mhm. Und heute findest du irgendwie 400 Weingüter etwa, die sowas machen. Ne?
Moment, also sie kommt selber. Damals gab es gar keins?
Nö, kaum. Also so ein, zwei Handvoll Weingüter, die wirklich eben auch Stillwein, also sozusagen nicht aufgesputtete Weine gemacht haben. Ne? Also klassische weiße, rote Weine am Douro, weil Douro war immer Portwein. Portwein, Portwein, Portwein. Mhm. Und nur eben am Unterlauf des Douro, wo es sozusagen Richtung Meer geht, wo dann schon Granit ist und nicht mehr Schiefer, da gibt's dann eben auch Vigno Verde. Aber ansonsten ist Douro sozusagen immer Portwein. Das haben dann unter anderem eben auch Dirk Nieport, die haben das dann so langsam geändert. Ne? Mhm. Und bei ihr war es halt so, dass sie irgendwie in Coimbra aufgewachsen ist. Das ist ja eher so in der Mitte des Landes. Ihre Mutter hat da irgendwie eine Professur, aber die hatte eben auch schon seit Generationen Weinberge am Douro. Ne? Also ja. Familiär bedingt, aber die haben halt immer die hatten mit der Bewirtschaftung eigentlich nichts zu tun und die haben eigentlich immer die Trauben eben auch an die Portweinerzeuger verkauft. Und die Rita Marques, die hat halt erstmal Ingenieurwesen studiert und hat dann aber gemerkt, hat sie doch irgendwie keinen Bock drauf und dann während des Studiums aber irgendwie auch ein Interesse für Wein entwickelt und hat dann irgendwie angefangen, Önologie zu studieren. Mhm. Hat 2001 ihren Abschluss gemacht, dann ist sie, ja, wie alle, die irgendwie was geworden sind im Wein am Douro, 2 Jahre zu Nieport gegangen.
Okay.
Ich war, hatten wir ja in den letzten Sendungen auch. Die waren alle irgendwann mal bei Nieport. Und
kann man an dem nicht vorbei oder ist das wirklich auch die erste Adresse?
Das ist einfach die erste Adresse für Leute, die offen und neugierig an Wein rangehen.
Okay.
Ja, das ist einfach, da ist der Dirk einfach der Wahnsinn.
Also nicht einfach nur so ein Dickschiff, das sich so breit gemacht hat, dass
man. Nee, überhaupt nicht. Okay. Nee, da gibt's viel, viel dickere Schiffe und viel mächtigere. Nee, der ist einfach, der hat einfach so auf so eine, ja, hemdsärmelige Art und Weise irgendwie den portugiesischen Weinbau verändert, aber eben mit total viel Engagement, Elan und weißt du, der bringt einfach auch Leute zusammen, der empfiehlt Leute, der fördert Menschen, also wirklich auch, der hat auch so eine wirklich selbstlose Ader, ja, also ich meine, klar, der muss natürlich auch Geld verdienen, macht er auch und aber der ist einfach so unkonventionell dabei und weiß aber total viel und versteht total viel von seinem Fach und hat halt wirklich also ich meine, der hat mit Fabelhaft den kennen vielleicht alle diesen Markenwein irgendwie den ersten Markenwein rausgebracht am Douro.
Das ist der überhaupt, wo auf der Flasche, ne? Wo auf dem Etikett der Rabe von Wilhelm Busch illustriert, genau. Und zitiert wird, ne?
Ja, genau. Mhm. Und genau. Und das haben die ja irgendwie dann auch für alle Länder irgendwie angepasst, in die sie den Wein exportieren. Und aber er war halt auch einer der ersten, der wirklich eben diese trockenen, nicht aufgesputteten Rot- und Weißweine in größerem Stil gemacht hat und der aber auch in andere Regionen gegangen ist, und da sozusagen geguckt hat, dass die irgendwie auf die Beine kommen. Weil, also es ist, Portugal ist schon so, so wie Spanien auch so ein bisschen, die haben sich halt nie selber gut vermarktet. Mhm. Ne? Ich habe heute noch mit jemandem gesprochen, der sagte, weißt du, also aus Italien kennst du jede Marke, ja?
Ja.
Also alles, was die machen, kennst du hier in Deutschland, ja? Aber aus Spanien und Portugal kennst du eigentlich gar nichts, weil die haben das nie selber vernünftig vermarkten können, lange Zeit. Die hatten keine Tradition sozusagen im Marketing. Das haben dann alles die Engländer übernommen. Zu denen ja auch viele dieser Portweinhäuser gehören, zum Beispiel. Ne?
Sandemann.
Der Nieport hat das zum Beispiel, ja, genau, zum Beispiel. Der Nieport hat das halt grundlegend auch geändert, ne? Mhm. Und also der war dann wiederum für Rita Marquez eben auch so ein Vorbild, als sie dann, also sie ist dann, danach ist sie dann irgendwie nach Bordeaux gegangen und dann nach Kalifornien, Südafrika, Neuseeland und so weiter. Und fährt auch immer im Winter noch nach Südafrika, weil sie dort Freunde hat auf dem sogenannten Buckenhout Kloof Weingut, ziemlich bekanntes südafrikanisches Weingut, wo sie eben auch einen Wein macht unter ihrem Label seit 20 Jahren. Und als sie dann zurückkam, das war 2005, hat ihre Mutter dann gesagt, hör mal, wenn du Lust hast, dann machen wir ein Weingut auf. Ja? Also ich mache sozusagen, ich gründe das und du bist, also du machst das ganze Konzept und machst dir Weine. Und dann haben die das gemacht. Und dann hat sie eben Concheto gegründet und hat sich halt, und das war dann wiederum das Vorbild der Kniebord. Die hat sich dann irgendwie einen guten Grafikdesigner gesucht und mit dem dann eben eine Marke aufgebaut. Ne? Mhm. Und ja, und seitdem macht die eigentlich bekannte Weine. Und sie macht halt auch Weine aus völlig abgefahrenen Rebsorten, die da auch schon rumstanden. Zum Beispiel eben, wie heißt der nochmal?
Weiß nicht.
Der bekannteste Wein von ihr ist eigentlich der...
jetzt ach, bin ich da. Ich, also mich darfst du da nicht fragen.
Nee, ich komme gleich wieder drauf. Das ist... Das ist eigentlich eine Rebsorte, die aus dem Jura stammt, aber eben auch irgendwie eben auch tatsächlich vorkommt in Portugal und da Bastardo heißt. Genau. Und das war, glaube ich, so mit der Wein, mit dem sie bekannt geworden ist. Ein reinsortiger Bastardo, das hat, glaube ich, vorher niemand gemacht. Aha. Der ist bei denen irgendwie aus welchen Gründen auch immer für 50 Jahren gepflanzt worden und sie hat halt einen reinsortigen Wein draus gemacht und das ist irgendwie direkt gut angekommen.
Das ist aber doch auch irgendwie seltsam. Also das... ich meine, der steht da rum und nie ist jemand auf die Idee gekommen, daraus mal Wein zu machen? Also einen reinsortigen?
Doch, nee, einen reinsortigen Wein.
Aber warum nicht? Nee. Also das wäre das Erste, was ich ausprobieren würde.
Ja, heutzutage schon, aber ich glaube damals nicht. Ja. Also, ne? Also Portugal vor 20, 25 Jahren, das war irgendwie, das war noch total ab von der Welt. Also ich habe mal den Kniebord gefragt, der meinte auch, also man hätte am Douro, was ja eigentlich ein total schönes Gebiet ist, man hätte schwermütig werden können da. Da war einfach überhaupt gar nichts los. Ja. Hm. Und wenn du reinliest in Food Trotten, das ist ein sehr schönes Buch über portugiesischen Weinbau, was letztes Jahr rausgekommen ist von einem Kollegen aus England, Simon Wolfe heißt der. Mhm. Food Trotten, Portugal and the Wines that Time for God. Ja. Das ist eine total schöne Einleitung, wo wo derjenige, der das Vorwort schreibt, darüber berichtet, wie er an portugiesische, also wie er zum ersten Mal nach Portugal gefahren ist und an den Douro gekommen ist und er einfach niemanden gefunden hat, der ihm irgendwie hätte sagen können, wo man übernachten kann, wo man essen kann, welche Weingüter man besuchen kann. Und krass. Der dann zufälligerweise einem der Weingutsbesitzer über den Weg gelaufen ist, der ihn dann irgendwo mitgenommen hat und ihn auch untergebracht hat und so. Also es gab überhaupt gar nichts, es gab überhaupt keine Infrastruktur und das hat sich zum Glück halt in den letzten 20 Jahren dann doch deutlich verändert. Mhm.
Ja. Caccio heißt übrigens tatsächlich Käse. Also das andere Wort für Formaggio.
Ah ja.
Formaggio. Ja, weißt schon.
Formaggio. Ich muss mal gerade... Hier nochmal, ne? Das ist natürlich das Problem bei dieser Sendung, dass wir dann ja auch irgendwie mal diese Sardinen essen müssen.
Ach so, habe ich gemacht, während du geredet hast, weil ich so einen Hunger hatte.
Ja, eben. Ist schon klar.
Währenddessen, der Chat sagt, Tonic würde diesen Schaumwein ganz gut beschreiben. Und es kam der Wunsch auf, eine mürbere Sardine dazu noch zu haben. Was bedeutet, dass man nicht Jahrgang 2020 kaufen sollte, sondern vielleicht 18 oder noch älter. Also je länger die Sardinen, das ist eigentlich der Trick beim Jahrgang. Ja. Das ist einfach nur der Eindos-Jahrgang. Also das ist jetzt nicht so, dass es dann besondere klimatische Geschmacksunterschiede gäbe, wie es beim Wein manchmal ist, sondern geht eigentlich darum, wie lange liegen die Dinger im Öl. Und wichtig dabei ist auch bei Jahrgangssardinen, habe ich mir sagen lassen, oder überhaupt beim Sardinen weglegen, ab und zu einfach mal umdrehen.
Weil das verstehe.
Öl sich sonst auf der halben Sardine sozusagen sammelt und dann irgendwie alle halbe Jahr einfach mal umdrehen, dass es mal wieder runtersickert. Das war auch so der Trick.
Ja, ideal wäre natürlich die 18er gewesen zum 18er Schaumwein, aber da hatte ich ehrlich gesagt auch nicht drüber nachgedacht, als wir das besprochen haben. Ja.
Ja, das ist ja auch eher so ein bisschen. Also das mit den Jahrgängen ist halt auch ein bisschen Show. Ne?
Klar, also, aber ist ja auch irgendwie schön.
Ja, klar.
Kommt übrigens aus der Bretagne, ne? Saint-Gilles-Croix-de-Vie ist der Ort, wo der wo die Firma sitzt, La Perle de Dieu. Mhm. Und ich hätte es gar nicht gedacht, aber es gibt ja noch Leute, die sowas neu gründen. Also die ist 2005 neu gegründet worden.
Was, die Sardinenbude?
Die Sardinenbude, ja.
Ein bisschen.
Ja. Und es sind irgendwie, der eine Gründer, dessen Familie war irgendwie schon im Sardinengeschäft, und die andere, die hat einfach einen Modelladen in Paris gehabt und stand aber total auf Sardinen, und die hat dann irgendwie den einen kennengelernt, Philippe Chandreau, und dann haben die tatsächlich 2005 irgendwie eine Sardinenbude aufgemacht.
Okay.
Ja, super. Ja. Witzig, oder?
Ja, hätte ich, also wäre das Letzte, was mir eingefallen wäre. Wobei, es gibt ja immer noch welche, die neue Schnapsbrennbuden aufmachen, wo du eigentlich auch denken würdest, naja, der Markt dürfte ja auch voll sein. Aber ist er halt auch nicht, ne?
Ja, da gibt's halt immer wieder so Moden, ne? Mhm.
Wie ist denn das eigentlich mit den Sardinen? Ist das eine Mode oder ist es einfach nur, dass ich das vor ein paar Jahren zum ersten Mal erst entdeckt habe?
Nee, ich glaube, das ist einfach klassisch. Mhm. Also in den Gebieten auch, also in den Ländern, wo Sardinen traditionell auch eingedost werden, ist es, glaube ich, schon immer ein wichtiges Produkt. Ja. Das hat sich, glaube ich, nicht geändert. Ja. Also es hat ja schon, die Römer haben das schon sozusagen eingelegt.
Garum. Ne? Garum. Ja. Sardinen mit Garum. Das ist doch so ein Asterix-Comic, wo die das als Waffe benutzt haben, oder?
Sardinen? Ja, nee, Garum.
Garum. Ach, Garum. Genau. Ja.
Stimmt. So,
ich habe keinen Spucknapf, das ist ein bisschen ärgerlich.
Ah, okay.
Ja. Hm. Nee, nicht so viel.
Ist keine Tasse, also ein Becher?
Becher. Ja. Ach doch, hier, Mensch, hier ist so die alte Kaffeetasse.
Das ist also gut. Ich mag diesen Schaumwein irgendwie total gerne, weil er einerseits zwar eben Non-Dosage ist, also kein Zucker zugesetzt, auf der anderen Seite aber trotzdem eine gewisse Süße hat.
Ja, eine starke.
So eine Frucht, ne? So eine
kräftig sogar, also ist wirklich sehr süß. Ja,
ist eigentlich hat er eine Süße, obwohl er eigentlich trocken ist. Mhm. Und das finde ich total schön. Also, ja, und er hat wirklich so diese Bitterlemmen-Aromatik oder so, ja. Ja. Schon schön.
Ja. So.
Gut.
Der nächste Fisch, Wein.
Genau.
Was nehmen wir denn da?
Dann nehmen wir dann den weißen Kontraste.
Weißen.
Genau, und empfohlen zum weißen Kontraste ist dann die Sardine mit Tapenade von La Belle Iloise.
Tamponade. Ja. Die ist geil übrigens, also die mit Tapenade und das ist eine geil, die kenne ich auch schon, die Sardine. Irgendwas wird heute Nacht mit mir passieren, vermute ich mal, weil ich zu viel Fisch und Alkohol zu mir genommen haben werde.
Oh Gott. Stehst du ein bisschen abseits? Falls das Ding explodiert.
Was ist denn das? Was klingelt denn hier so komisch?
Oh, guck mal. Der Rauchmelder.
Es gibt übrigens viele Leute, die bei Sardinen so ein bisschen Probleme haben mit den Flossen und den Schwänzchen und den Gräten da drin.
Ja, aber die muss man ja auch nicht.
Ja, kann man mitessen, also ist halt kein Problem, aber wer das nicht will, es gibt das Ganze auch, habe ich auch zum Teil, auch als Filet. Es gibt auch eingedoste Sardinenfilets.
Ah ja.
Ist natürlich jetzt so unter dem Nose-to-Tail-Aspekt, ne? Ein bisschen schwierig, aber wahrscheinlich werden die dann aus den Resten, die sie nicht filetiert haben, irgendwelche Fischpasteten oder sowas, man gibt's ja auch jede Menge von.
Boah, ja.
Oh.
Genau.
Oder der Chat sagt, angeblich sind Sardinen in Öl nach 3 bis 5 Jahren am besten. Danach würde der Geschmack runtergehen.
Oh.
Probieren wir aus.
Was macht man denn da mit seinen 25-jährigen Sardinendosen?
Ich glaube, es sind hier nur 8 oder so. Aber das können wir dann tatsächlich aus.
Können wir mal ausprobieren.
Immer mehr Gründe, das mal zu machen, ja.
Das endlich mal zu machen, ja.
Genau.
Genau. Ja, genau. Der zweite, also die gute Rita Marquez hat eben Concetto gegründet und da macht ihr so 5, 6 verschiedene Weine. Mhm. Und dann hat sie halt irgendwann eben noch Kontraste sozusagen als zweite Marke gegründet, wo sie dann im Prinzip einfache, mehr oder weniger einfache Tafelweine. Also einfach nur diese beiden. Kontraste Weiß und Kontraste Rot eben.
Ist der Weiße, ist das jetzt auch ein grüner Veltliner?
Nee. Also das ist schon, das mit dem grünen Veltliner ist schon echt total außergewöhnlich. Der Kontraste, der hat wirklich ganz klassisch, beide Weine jetzt, Weiß und Rot, haben ganz klassisch so eine traditionelle, im Prinzip so ein Field Blend aus unterschiedlichen Rebsorten, die dann auch zusammen vergoren werden.
Mhm. Gemischter Satz.
Also, genau, ja, genau. Also es ist, glaube ich, nicht, bei dem Roten ist es, glaube ich, nur in Teilen ein gemischter Satz. Beim Weißen bin ich nicht ganz sicher, aber es sind auf jeden Fall 5 traditionelle Rebsorten, also Rabigato, Codega und so, Arinto ist vielleicht die bekannteste von denen. Und die werden tatsächlich eben auch zusammen gelesen und vergoren. Ob die auch als gemischter Satz im Weinberg stehen oder so ein bisschen nebeneinander, weiß ich nicht, weil die sind erst 20 Jahre alt. Und vor 20 Jahren hat man eher dann doch so ein bisschen eher mehr so nebeneinander gepflanzt als wild durcheinander.
Was macht denn da den Unterschied eigentlich? Ist es also?
Ja, wenn du nebeneinander pflanzt, dann hast du immer noch die Chance, sozusagen auch die Rebsorten natürlich sortenrein zu lesen, und wenn das alles durcheinander steht, ist es natürlich viel aufwendiger.
Ja, klar, aber für die Rebe selber macht das nichts. Also dass sie dann irgendwie robuster wird, weil sie einen, weiß ich nicht, neben sich hat.
Also man sagt es schon, dass ein Weinberg, in dem es ist ja Monokultur, so oder so, aber das ist ein Weinberg, wo jetzt tatsächlich die Rebsorten wild durcheinander gemischt stehen, robuster ist, weniger anfällig für Krankheiten als einer, wo sozusagen alles in Reihe und Glied nebeneinander steht.
Das ist ja auch seltsam, weil das ist ja trotzdem Monokultur, ne?
Ja, es ist trotzdem Monokultur, aber es ist sind dann vielleicht, obwohl es, also weil es dann doch verschiedene Sorten sind mit verschiedener Genetik und so, scheint es irgendwie robuster zu sein, einfach.
Tjo. Ja. Ich rieche immer noch nichts.
Ist immer alles biologisch. Hab, also
als ich den aufgemacht habe, habe ich gedacht, oh, das ist aber, also der roch sehr gut, sehr, sehr grasig grün irgendwie. Daran erinnere ich mich noch, aber
ja.
Ansonsten rieche ich nichts.
Ja, und er hat auch so eine leichte Petrolnote, finde ich, die so typisch ist auch für südliche Rebsorten, finde ich.
Ich finde, der riecht nach Fisch. Mhm.
Riecht nach Fisch, ja. Also das Besondere ist hier, dass dieses ganze Weingut besteht aus 5 Quintas, also so 5 Bauernhöfen sozusagen in verschiedenen Teilen des Douro Superior. Ich habe ja mal erzählt, dass es irgendwie sozusagen den unteren, den mittleren und den oberen Teil vom Douro gibt und der obere Teil vom Douro eigentlich schon sehr kontinental geprägt ist und der heißeste von diesen 3 Teilen ist. Mhm. Jetzt ist es in diesem Fall aber so, dass das Weingut recht weit im Hinterland vom Fluss ist und ziemlich hoch gelegen und dann wiederum aber in einem hochgelegenen Tal, so dass die Weinberge, aus denen jetzt dieser weiße Wein stammt, 600 bis 650 Meter hoch sind. Das ist schon ordentlich.
Aber mehr Wärme abkriegen, weil die sich im Tal sammelt?
Die kriegen schon tagsüber Hitze ab natürlich, aber dann rauscht sozusagen die Temperatur nachts halt runter, sodass dieser Ort wohl, dieses Tal nachts zu den kältesten Orten im ganzen Douro gehört und auch im Jahresmittel, weil dort ist tatsächlich im Winter zwischen 10 und minus 10 und minus 50 Grad kalt werden kann.
50?
Ja, 50.
Kriegt der Wein da keinen Frost?
Ja, muss schon robust sein. Also die können das schon ab. Also es ist ja so, dass die Weinrebe im Winter ihre Säfte wirklich komplett in die Wurzel reinzieht.
Okay.
Und insofern eigentlich die Stöcke relativ ziemlich frostresistent sind eigentlich. Aber es kann, also minus 50 schon krass. Also wie die mit minus 50 klarkommen, weiß ich nicht so ganz genau. Und wenn, also Spätfröste können Reben an sich nicht gut, ne? Mhm. Klar, weil dann die Säfte sozusagen wieder in der ganzen Rebe drin sind, und wenn die dann schon eine Blüte oder so ausgetrieben haben, dann gehen die halt kaputt, klar. Aber also minus 50 finde ich schon krass. Aber das scheint da zumindest vorzukommen. Ja. Und insgesamt sind es halt tatsächlich Ja, also diese Tag-Nacht-Amplituden, die sind halt sehr, sehr ausgeprägt. Und das ist eigentlich für Weinreben oder für Trauben, sagen wir mal, total gut, weil du hast eigentlich keine Probleme damit, dass sie ausreifen, weil es tagsüber so warm wird. Und interessanterweise wird die Aromatik stärker dadurch, dass sozusagen diese Wechsel so stark sind. Mhm. Und dadurch, dass du dann nachts eben so eine Kühle hast, bleibt die Säure in den Trauben halt ziemlich lange erhalten. Also es ist eigentlich ist es optimal für Weinbau, wenn diese Tag-Nacht-Amplituden so hoch sind.
Verzeih, dass ich trolle. Was ist, oder möglicherweise trolle, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Aroma und Aromatik?
Ach so, oh Gott.
Weil Goethe sagt immer Aromatik. Ja, Aromatik und Stilistik. Und ich denke jedes Mal, warum sagst du nicht Aroma und Stil? Du Affe. Aber es kann ja sein, dass es da einen Unterschied gibt. Darum dachte ich, weil du Aromatik gesagt hast.
Affe, aber. Ja, aber es gibt ja auch mineralisch und Mineralik und ich, ja. Ehrlich gesagt, ja.
Sehr seltsam. Ja. Wir werden dumm sterben. Ich rieche Fisch.
Ich würde sagen, das Aroma.
Ich rieche Fisch. Und ich finde der im Mund. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt unbedingt die Tapenade. Also die Tapenade bricht ja die Sardine hat ja so ein bisschen was Dumpfes. Und die Tapenade bricht das ja schon etwas auf, weil da so eine Säure mitkommt aus den Oliven.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ob da so eine Tapenade überhaupt, ob man die noch braucht. Also weil ich könnte mir vorstellen, ich habe jetzt leider von der ersten Sardine nichts mehr übrig. Aber ich glaube, wenn
es aufgegessen. Oh
Gott. Ja, ich habe Hunger gehabt, ich habe noch nichts gegessen.
Ja, verstehe.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du im Hintergrund reden Menschen, manchmal sind es Sachsen, dass so eine rein ölige Sardine zu dem Wein ein bisschen besser passt, weil der so einen sehr schönen, so einen Bitterkeitsgrip irgendwie entwickelt.
Ja, ja.
Und die Tapenade, die macht den wieder ein bisschen weg, finde ich.
Das stimmt, ja. Ich finde aber, dass das bei der Jahrgangssardine, ich probiere es gerade, auch nicht anders ist. Ich finde es eigentlich tatsächlich mit der Tapenade ein bisschen besser, weil die Jahrgangssardine noch öliger wirkt.
Ja.
Und das Ölige irgendwie den Weißwein zu stark einhüllt, würde ich mal sagen.
Verstehe. Ja. Oh, Wein ist alle.
Ja, finde ich für sich genommen einen schönen Wein, weil der
sehr
zum einen so eine, ja.
Der ist auch so ein bisschen, der ist so ein bisschen anders auch. Also das habe ich auch gemerkt, dass ich ihn aufgemacht hatte, um einen Schluck wegzuschütten, dass ich dachte, och, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß gar nicht warum, aber hätte ich jetzt halt nicht gedacht. Also diese Cremigkeit, die fand ich irgendwie schon ganz interessant. Also vor allen Dingen in der Nase hatte der so was sehr, ja im Grunde fast schon buttrig. Also,
ja,
ne?
Buttrig, salzig ein bisschen. Dann hat er eben, ich finde, er hat so eine gewisse Petrolnote, aber er hat vor allen Dingen auch so eine reife grüne Frucht.
Mhm.
Und jetzt nicht wie die Mette oder so, sondern eher wie so grüne Pflaumen oder so. Mhm. Eine Kloten oder sowas. Also so eine saftige grüne Pflaume fällt mir irgendwie dazu ein. Und so ein bisschen grüne Birne auch. Mhm. Weil vielleicht so grün Richtung gelbe Birne eigentlich eher.
So weit komme ich nicht mit dazu, aber nicht, das hier zu sehr nach Fisch. Ich habe hier nur 2 Quadratmeter, weißt du?
Ja, 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 klar. Und dann ist es sehr kräuterig. Und dann ist es am Gaumen.
Mhm.
Genau, diese Cremigkeit, die du beschreibst, finde ich total schön. Dann hat er auch wieder diesen leichten Petrol. Dann hat er eine recht reife Säure, also auf jeden Fall irgendwie schön für Leute, die jetzt nicht mit so viel Säure klarkommen, Rieslingsäure oder sowas.
Mhm. Und dieses süßere Obst, wo du sagtest, irgendwie Pflaume oder sowas.
Mhm.
Ich weiß jetzt nicht, ich habe René Claude, habe ich glaube ich noch nie in meinem Leben gegessen. Aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was du meinst, ja.
Ja. Dann hat er einen schönen Körper. Also ich meine, der hat schon auch Kraft, aber es ist alles irgendwie eigentlich schön balanciert so.
Ja.
Ja.
Was zahlen wir denn da eigentlich für? War das teuer? Sind die teuer im Einzelnen? Erzähl du mal weiter. Ich guck derweil.
Das ist nee, das war jetzt nicht übermäßig teuer. Also das hat, also ohne Fisch irgendwie.
Ja, ich guck mal, was die im Einzelnen kosten. Genau. Das fand ich ganz interessant.
Ja. Genau. Das ist so. Und das finde ich auch gut gemacht. Das ist zu 70% im Edelstahl ausgebaut und zu 30% im Holz. Und das Holz merkt man auch. Also mit so einer, eben so diese Mischung, so ein bisschen aus Birne und so einem Touch Vanille vielleicht und tatsächlich so einer ganz kleinen Komponente von Eiche, aber es ist eben ganz wenig. Und es ist so, dass es irgendwie sehr gut passt eigentlich zur Frucht, finde ich. Ja, schon schön.
Och, der Weiße kostet 11 Euro. Ist ja super.
Ja. Ja, und ich finde, das kann man einfach so schön wegtrinken. Das
Ja.
Ne, es ist unkompliziert, aber es hat irgendwie trotzdem einen sehr schönen eigenen Charakter.
Mhm. Also, ne? Wobei, das ist so bei portugiesischen Sachen ja irgendwie immer, würde ich jetzt nicht sagen, aber häufig. Also immer, wenn ich bisher was aus Portugal hatte, konnte man das schön wegtrinken und es war trotzdem eigen.
Ja, ja.
Hätten die auch mal früher drauf kommen können, die Deppen, ne?
Ja. Ja, ich meine, ist schon witzig, ne? Ich meine, was die verkauft haben, ist halt Portwein und dann Matthäus Rosé. Und also wir haben, wie heißt es, Gastal, Massia Vinho Verde eben. Das ist so ein, das war damals auf jeden Fall immer noch Boxbeutelflasche und dann mit so einem blauen Etikett, also mit so einer Majuela, mit so einer, also es gibt ja diese handgemalten Kacheln in Portugal, ja. Genau. Und das hatten die sozusagen als Motiv auf dieser Flasche drauf, auf diesem Vinho Verde drauf. Und wir fanden damals aber den Vinho Verde echt lecker. Den hatte witzigerweise, das ist jetzt interner sozusagen, den hatte Herr Lefkes, Vater immer mitgebracht, weil Herr Lefkes, also unser ehemaliger
Philosophielehrer
an der Schule, der mit meinem Vater befreundet war.
Herr Raffelt.
Ja. Genau, der mir aber die Frage gestellt hat, Christoph, wer sagt wann, was, wo und warum?
Wo? Genau. Super, ja, geil. Ja.
Der hat immer Urlaub gemacht in Portugal, so in den 80ern halt. Und der hat immer irgendwie, damals war das ja noch unproblematischer, irgendwie kistenweise diesen Vinho Verde irgendwie mit nach Hause gebracht und uns immer ein paar Flaschen dahingestellt, ja. Oh. Und dann gab's ihn dann auch in Bonn im Laden zu kaufen. Da hatte er dann den Besitzer überredet, diesen Wein zu importieren.
Mhm.
Ja. Aber das war's, ne? Portwein, eben Matthäus Rosé und Vinho Verde. Und viel mehr hat man dann sehr lange Zeit aus Portugal nicht bekommen. Und ja, also das hat sich schon grundlegend gewandelt, zum Glück, ja. Ja, weil es halt.
Der Spumante übrigens, Verzeihung, der Espumante, ja. 22,50. Ja. Was ein nicht unstolzer Preis ist. Aber es ist absolut, also es ist wert, finde ich. Alleine schon, weil es ein grüner Veltliner ist. Das ist ja, alleine deswegen bin ich bereit. Also wirklich, wenn ich das vorher gesehen hätte, ich gesagt, ja, kaufe ich, egal. Finde ich so schräg, muss ich mal haben, ja.
Ja, ja, und Sven weist gerade noch mal darauf hin, wir hatten ja diesen Dynamite
Branco. Im Chat, ja.
Gut, genau, im Chat. Das war ja auch irgendwie ein wirklich spektakulärer Schaumwein aus Portugal. Also das funktioniert auch da sehr gut. Das ja schon schön. Ich gehe jetzt mal über zum Roten.
Ja, die Tapenade-Oliven sind auch, die Sardinen sind auch alle.
Also,
krass. Also auch ein Experiment. Wie viel Sardinen kann ein Mann?
Ich habe noch kaum angefangen.
Ja? Wie viel Fisch vermag ein Mann zu bändigen? Zumindest hängt da die Mülltüte, aber da traue ich mich jetzt nicht, einen Fisch reinzuschmeißen. Nachher suppt das unten raus, weil die. Na, da ist hier unten. Was soll denn der Gott? Rotwein hier hinten. Die größte Sorge, die ich habe, ist, dass mir hier eine Flasche Wein umkippt. Oder ich hinterher das Glas zerschmeiße. Das eine Glas, das ich mir unterwegs noch gekauft habe. Weil du willst kein Glas, also zumindest kein Weinglas in so einer Campingumgebung irgendwie haben.
Nee, du willst auch keine Dose Fisch irgendwie runterwerfen vom Tisch.
Nee, das, nee.
Auch nicht.
Muss nicht. So, der Rote, das ist im Grunde ist der gleiche wie der Weiße, ne? Nur halt in Rot. Also
genau, wie der zweite.
Genau, einer wie der andere. Qualität.
Ja. Apropos, originalverkorkt. Was? Es gibt ja Menschen, die diesen Podcast hören und mich finanziell unterstützen, indem sie mir sozusagen aufs Konto spenden und mit einer Einzugsermächtigung oder beziehungsweise mit einem Dauerauftrag, besser gesagt. Und ich versuche jetzt über diesen Weg diese Menschen zu erreichen, weil ich mein Konto geändert habe.
Oh, ja, das, ganz, ne, böse Sache.
Und ja. Mein alter Anbieter, Kontoanbieter, nicht in der Lage ist, mir dabei zu helfen, sozusagen diese Daueraufträge auf das andere Konto umzuziehen.
Ach, ginge das theoretisch?
Ja, im Prinzip geht das, aber
okay.
Der will das halt nicht machen irgendwie. Und deswegen läuft das dann irgendwann ab Juno ins Leere. Und wenn jemand zuhört, der einen dieser Daueraufträge hat, dann möge er bei Originalverkorkt einfach auf die Spendenseite gucken, da steht das neue Konto.
Ja, da hatte ich ja auch mal das Problem, dass ich irgendwie mein Trinkgeldkonto oder Spendenkonto, weil Spende ist es ja eigentlich nicht, spätestens seit Finn Kliman. Nee,
keine Spende.
Spätestens seit Finn Kliman traut man sich ja nicht mehr zu sagen, dass es eine Spende ist, wenn einem einer einen Euro in den Hut wirft. Und da hatte meine Bank mir ja mal gesagt, naja, du hast ein Privatkonto, du musst aber ein Geschäftskonto haben. Habe ich gesagt, ja, dann wandelt das mal um. Haben die gesagt, nee, das ist genau geht das nicht. Problem. Geht aber was? Nicht, kann man nicht einfach so umwandeln, muss ein neues Geschäftskonto aufmachen. Und dann habe ich halt ein neues Konto aufgemacht und dann eben auch gehofft, dass alle, die mir was in den Hut werfen, dann auch tatsächlich mit umziehen, dass ich die irgendwie erreiche, was glücklicherweise im Wesentlichen geklappt hat. Also das, aber okay. Man hat ja dann doch Schiss, weil man lebt davon, also ich jedenfalls. Ja,
ja. Ja, ich jetzt nicht, aber bei mir war es so, dass sie das von Privatkonto in Geschäftskonto umgewandelt haben, ohne dass ich das mitbekommen hätte.
Das auch.
Weil ich habe sozusagen, ja, ich hatte irgendwann mal ein Privatkonto bei dieser Bank eröffnet und dann habe ich ein Unterkonto eröffnet, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und dann haben die das irgendwie zum Anlass genommen, aus beiden Konten sozusagen ein Geschäftskonto zu machen. Was ich aber eben bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich kündige das jetzt und möchte das gerne umziehen, nicht wusste. Weil Geschäftskonten kann man nicht umziehen und Privatkonten kann man umziehen. Also mit allem Drum und Dran.
Grandios. Also das ist so, super. Naja, furchtbar. Ja,
egal.
Im Chat, der Chat diskutiert gerade Gläser beim Camping. Es gibt Magnetgläser, wird mir gesagt. Also mit Magnetgläsern, kann man mich kennt das. Da hast du dann, also ja, ist dann tatsächlich im Glas unten im Boden oder im Stiel ist ein Magnet und du kannst dann halt irgendwo ein Magnet auf deinen Tisch machen, damit die Dinger nicht rumfliegen.
Oh, schön.
Mhm. Und das Problem mit Gläsern beim Camping, ich habe schon auch Gläser dabei. Also ich, es gibt so, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Das auch irgendwie einer dieser bekannteren Massenglashersteller. Die haben ganz schöne so, ich glaube, es sind eigentlich Wassergläser. Die sind so ein bisschen pyramidenförmig so etwas. Ohne Stiel. Und da kann man aber auch prima Wein draus trinken. Die kaufe ich mir halt immer. Die gibt es im Sechserkarton. Karton ist eh super, weil kann man super in den Bus stellen. Aber auf jeder Tour ist davon noch mindestens eins kaputt gegangen. Weil, weißt du, hast du irgendwie, da haben wir uns volllaufen lassen, dann irgendwie das Glas in der offenen Tür stehen gehabt, dann wurde es kalt, Tür zugeschlagen, klirr, Glas kaputt und so. Und das Schlimme ist halt, du willst halt keine Scherben beim Camping haben, das ist halt einfach,
nee,
da wird man klar verrückt von, weil du ja die Hälfte der Zeit irgendwie auf Socken oder barfuß rumläufst. Ich finde also das auch sehr schön.
Gar nichts haben, was irgendwie auf dem Boden landen könnte.
Ja, das stimmt. Also was ich noch richtig cool fände, wären Weingläser, die nicht, also praktisch aus irgendeinem Kunststoff.
Mhm. Die aber haptisch sozusagen wie Glas wirken.
Das, also die Haptik, damit würde ich noch halbwegs klarkommen. Ich habe halt auch das Gefühl, dass der Wein daraus nicht schmeckt.
Ja, das ist auch so.
Kann natürlich auch irgendwie psychogedrückt sein.
Ne? Na, ja, vielleicht aber. Nee, ich finde, das ist schon anders einfach, schlichtweg. Ja. Und auch, also wenn du das Glas dann wirklich an der Lippe hast und so, das ist
ja,
einfach
das
anders.
Auch, ja.
Naja. Naja, nee, das ist nicht schön.
Da kann aber doch mal einer was erfinden. Mensch. So, Rotwein.
Müsste eigentlich, genau.
Jetzt bin ich mal gespannt, mein Lieber, ob du mir hier wieder...
Genau. Ne? Die Tapenadensardine war übrigens 65% Sardine, 26% Tapenade aus schwarzen Oliven, Wasser, Knoblauch, Kräuter und Sardellen und dann eben noch Olivenöl und Salz.
Habe ich mal selber gemacht, Tapenade, das war geil. Also war sehr lecker, aber auch... Hast du schon mal... Also... Man macht ja viele Dinge, macht mehr. Hast du schon mal Oliven mit einem Pürierstab versucht? Also hast du es mal versucht, Oliven mit einem Pürierstab klein zu hacken?
Nee.
Die,
ich weiß nicht.
Die springen dann, und zwar in Fetzen, und deine Küche sieht hinterher aus, als hättest du den Mund voller zerkauter Oliven gehabt und so gemacht.
Oh Gott.
Okay. Das war so schrecklich.
Also das musst du einfach in einen Blender packen.
Irgendwie sowas, ja. Also es muss auf jeden Fall ein Deckel drauf, weil das war wirklich sehr, sehr unangenehm. Also nur für alle, falls ihr mal Tapenade machen wollt. Und ich finde, da hätte in diese Tapenade hätte jetzt auch ein bisschen mehr Sardelle reingekonnt sogar noch.
Hätte noch, ja. Mhm. Das stimmt. Ja. Das ist jedenfalls La Belle Iloise. Das ist irgendwie auch Bretagne aus Quiberon, also Südbretagne. Und das ist dann schon so ein Laden, den es irgendwie so 100 Jahre schon gibt, ja, etwa. Ja, oder 80, 90.
Ja.
Ja. Ja. Das ist irgendwie so, glaube ich, der bekannteste. Den findest du auch überall in Frankreich. Also La Belle Iloise ist irgendwie, die machen halt auch Suppen und alles Mögliche. Alles, was aus Fisch und Meeresfrüchten ist.
Ja, da gibt es so zwei Dinger, also La Belle Iloise und La Quiberonnaise. Gibt's auch,
ja, La Quiberonnaise,
so, genau. So ein großer, und ja, Quiberonnaise waren die mit den, mit diesen unfassbar leckeren, geräucherten Austern.
Oh ja.
Die es aus irgendeinem Grund nicht mehr gibt. Also bei Maître Philippe habe ich sie schon ewig nicht mehr gesehen. Dann habe ich bei Quiberonnaise auf der Webseite geguckt und sie auch nicht gefunden. Und jetzt, ich hoffe jetzt, dass das so eine Art Saisonware ist, die dann irgendwann wiederkommt, weil ich muss da unbedingt mehrere Dosen mir von hinlegen, auch wenn die unfassbar teuer war. Ich glaube, da hat so eine Dose.
Mach doch mal bei Maître Philippe nach.
Ja, stimmt eigentlich. Muss ich mal machen. Ich kenne die ja alle. Ja.
Ich habe noch eine Dose.
Ich nicht.
Ah, willst du kaufen? Tauschen?
Gegen drei Dosen Jahrgangssardinen.
Ja. So. So, Contraste der, Tinto.
Der, das vor ist, allem, der kann gegen die, Achtung, Wortspiel, der kann gegen die Sardine anstinken in der Nase.
Ja.
Verstehst du?
Ja.
Verstehst du, ne?
Und das Coole ist ja, dass die Sardine, das ist ja nicht nur Tomate, das ist halt auch, ist ja auch leicht scharf, ne? Das hat ja so eine gewisse Schärfe mit dabei.
Der Wein.
Und das finde ich, nee, die Tomatensauce.
Ach so,
da ist ein bisschen Chili mit drin. So.
Ja, das ist sowieso
Pfeffer und Chili mit drin.
Ja. Beignets heißen die, glaube ich, ne?
Ja.
Die Fische von denen sind immer irgendwie geil. Da gibt's auch noch,
ja.
Also ja, die machen irgendwie viel
mit Tomatensauce. Also die, aber, ja. Find ich richtig gut, weil da ist Tomate drin, aber es ist jetzt nicht irgendwie mit Tomatensauce überschüttet,
genau. Ja.
Wie man das so früher hatte von, ich weiß, keine Ahnung, hier in Deutschland so diese
Adler
Fischfilets.
Die, genau, boah. Heringsfilet und Tomatensauce.
Ja, genau. Entweder Senf oder Tomatensauce. Also wirklich. Boah, immer irgendwie einfach nur ertränkt.
Obwohl.
Nee, das ist super. Ja.
Hiddenseer Butterfisch.
Ich hab's trotzdem immer gerne gegessen, ehrlich gesagt, früher.
Ja, also als Kind ja. Aber jetzt kommt Hiddenseer Butterfisch, glaube ich, heißt der. Hiddenseer Butterfisch? Ich muss mal nachgucken. Hiddenseer Butterfisch, Hering in Senf-Dillsoße. Sterbe ich für.
Okay.
Also ist halt auch so ein Hipster, so eine Hipster-Fischbüchsenfirma, ne? Kostet wieder ein Schweinegeld, wie immer. Es ist unfassbar viel von dieser Senf-Dill-Soße da drin. Also genauso wie du es gerade beschrieben hast.
Okay.
Es ist wirklich, der Fisch ist in diese Soße
leider geil
getunkt. Und eigentlich willst du nur so schnell wie möglich den Fisch rausfressen, damit du die Soße mit dem Brot hinterher essen kannst. Also wirklich super.
Okay, das ist eine super geile Kombination, finde ich.
Senf-Dill oder den?
Nee, das hier.
Achso, das hier Wein und
guck mal. Sardine, Tomatensoße, Pfeffer, Chili. Da ist noch Lorbeer und Nelke mit drin. Und dann dieser Wein, der auch ein bisschen was von Nelke hat, aber der, der ja irgendwie so schön cremig ist, ne? Für sich genommen. Also vielleicht magst du ihn sogar. Das ist halt irgendwie, also das Eiche, Vanille, cremig.
Das ist mir fast schon sogar ein bisschen zu viel Fass.
Ja, jetzt hör mal auf.
Naja. Entschuldigung.
Ja, das ist schon relativ viel Eiche, aber es ist halt, ja.
Der ist schon hart an der Grenze zum Neue Weltgefälligkeitswein.
Das ist schon gefällig.
Außer wenn ich ihn mir über die Zähne schiebe, dann hat er Perls.
Ja, das ist schon eher so die moderne, unkomplizierte Variante. So, stimmt.
Ja, der ist also mit der Sardine, das ist wirklich.
Aber mit der Sardine ist super, oder?
Sehr. Geht bestimmt auch gut so. Also es ist ein guter Grillwein, glaube ich. Also, ne? Gegrilltes, kurzgebratenes.
Ja. Ja. Rippchen. Burger. Ach, ich glaube, das funktioniert alles super.
Das gibt so ein.
Weil die. Das ist so ein bisschen so wie ein kalifornischer Zinfandel. So ein bisschen moderner gemacht, auch mit Holz. Es hat halt nicht so viel. Gerbstoff, das ist rund, es ist irgendwie weich, aber es hat halt so ein bisschen vanillig, aber es ist halt auch, aber es ist eine schöne Frucht mit dabei.
Ja. Das ist eine super Kombination, das ist eigentlich die Kombination des Abends. Tomate mit.
Als Kombination ist es für dich
sehr geil.
Super. Ja.
Wo du Riebchen sagst, wir waren ja kürzlich eine Woche, wir haben es ja geschafft, eine Woche in Urlaub zu fahren. Donnerwetter. Mhm. Passiert ja selten genug, dass wir mal rauskommen. Und waren am Gardasee. In einem Ort, ja, der heißt Malcesine. Da fahren wir gerne, ja, hin. Ja. So langsam werden wir zu solchen Leuten, weil sie immer in denselben Ort auf denselben Campingplatz fahren.
Oh Gott, ja. Und dann auch noch in Malcesine. Hm? Und dann auch noch am Gardasee.
Ja, genau. Und dann auch noch.
Boah, Gott. Seid ihr Spießer, genau. Ey. Wahnsinn.
Aber wir haben uns bisher geweigert, auf den Monte Baldo hochzufahren, weil beim ersten, also als wir das erste Mal da waren, 2020, war halt gerade frisch Pandemie. Keiner wusste so richtig Bescheid, was das eigentlich für eine Seuche ist, die da unterwegs ist. Und unglaublich viele Menschen standen eben an dieser Seilbahn an zum Monte Baldo. Und wir haben gedacht, nee, och, lass mal. Der Monte Baldo steht auch nächstes Jahr noch. Und dieses Jahr haben wir gedacht, naja, von da oben sieht man jetzt auch nicht so viel. Nö, ja, dann haben wir es gelassen. Jedenfalls ist dann neben unserem Campingplatz, der ein sehr, sehr schöner Campingplatz ist, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier.
Also, im Realitätsabgleich hast du
es erzählt, aber hier nicht. Okay. Ja, ja. Also so ein Campingplatz, der ist eigentlich 20 Jahre alt, wenn man so will. Aber umso angenehmer, weil er
wirkt auch so.
Wirkt auch so, genau.
Und wirkt auch so.
Ist halt sauber und alles, aber ja, ein angenehmes Publikum da. Und mehr oder weniger direkt daneben gibt es einen Gastronomiebetrieb, der heißt Speckstube. Allerdings in zwei Worten geschrieben, Speckstube. Und da gibt es eigentlich nur Rippchen, Eisbein, Fritten und Sauerkraut. Mehr gibt's da eigentlich nicht. Da kannst du mal, also falls du mal am Gardasee bist, geh da mal Rippchen essen. Das ist echt eine Frechheit. Das ist echt eine Frechheit. Auch preislich.
Okay. Ich habe gerade Rippchen gekauft für morgen.
Ich hasse dich.
Schaff ich das? Ja, hier,
ich überlege gerade, ich bin ja auf Usedom. So weit ist das ja nun auch nicht. Doch ist es.
Ich habe ja das große Glück, bei mir auf dem Markt nicht nur Jamai-Leibspeis zu haben,
ne? Dieser Hass,
sondern ja, möglicherweise auch die beste Fleischerei sozusagen in ganz Hamburg und Umgebung. Dreimann, die halt irgendwie biodünn sogar zertifiziert sind und einfach, der Typ ist einfach ein begnadeter Fleischer. Mhm. Ja. Also man kann ja auch irgendwie tolle Tiere haben und zum Schluss kommt irgendwie Mist aber raus, weil der Mensch einfach sein Handwerk nicht versteht. Ja, ne? Das habe ich hier auch mitbekommen. Also ich habe mal so eine Solawi mitgemacht, also solidarische Landwirtschaft mit einem total schönen Bauernhof hier vor den Toren von Hamburg, wo man eben einmal die Woche so seine Gemüsekiste abholen konnte, aber eben auch, wenn man wollte, Fleisch und Käse. Mhm. Und leider war sowohl die Käserei schlecht, als auch der Fleischer, der das Fleisch verarbeitet hat.
Das ist so oft, insbesondere in dieser ganzen Bio Kackhörnchen und sonst wie. Also das ist so oft, dass...
Ja, es ist total traurig.
Weil, ja, ja.
Weißt du, also, ich meine, du fährst dahin, du siehst die Tiere. Die hatten einfach tolle Schweine, die hatten irgendwie Rinderherden mit ihren Hörnern nicht abgesägt, sondern eben, ja, die hatten Ziegen. Ja. Alles super. Perfekt, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie das verarbeitet haben.
Genau, und man hat ja, so das Gefühl, als würden die tierische Produkte, also so Käse und Fleisch, als würden die das nur anbieten, weil sie es müssen, aber als hätten die überhaupt keine Beziehung dazu, überhaupt keine Liebe dazu.
Ja, die haben das halt nicht selber gemacht, sondern eben rausgegeben. Hm. Und ich glaube, die hatten einfach nicht den Anspruch.
Ja.
Und den ich vielleicht habe. Und der Dreimann hier, dieser Biometzger, von dem man das Fleisch auch bestellen kann, wer Interesse hat, der hat den halt und der macht einfach die besten Würste, den besten Aufschnitt und so weiter, den ich kenne, ja. Und jetzt hat er irgendwie noch in Spanien irgendwie so einen Iberico-Schwein-Züchter kennengelernt, von dem er die Sachen bezieht. Das ist einfach der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Also es ist so viel besser als so im der Durchschnitt, ja, was man sonst so bekommt, auch bei guten Metzgern, ist einfach super.
Ich mache auch ewig
und nicht mehr. Die machen halt diese Rippchen irgendwie 24 Stunden im Smoker, ja. Musst du die hier nur noch ein paar Minuten irgendwie auf den Grill legen.
Geil.
Das ist einfach geil.
Doch, geil.
Ja.
Fuck. Ja, ich muss mal gucken, Kumpel und Keule müsste doch eigentlich auch sowas haben. Da war ich ewig nicht. Also in der Metzgerei.
Tatsächlich behauptet, ich wäre schon ganz leicht beschwipst.
Nee, das ist einfach nur, das ist das Alter. Freunde.
Das ist so, das werdet, Alter.
So werdet ihr alle mal.
Aus hier.
Ja. Ich futter mir hier ein.
Du butterst, genau. Ich habe schon immer ausgespuckt bei den Flaschen, aber vielleicht sollte ich damit auch einfach aufhören, wenn ich schon davon ausgegangen wird, dass ich beschwipst bin.
Das ist ja eben.
Scheiß drauf.
Das ist total tragisch. Schön. Wir haben so einen Nachrichtensprecher gehabt, dessen Stimme ist irgendwann kaputt gewesen. Also Stimmen altern. Ne?
Ja.
Und manche Stimmen altern nicht gut. Also gibt ja, hast ja teilweise, dass irgendwie so 90-Jährige zwar so ganz kratzige, schleimige Stimmen haben, aber trotzdem noch irgendwie klar und sowas klingen. Und dessen Stimme ist halt auf eine Art und Weise gealtert, dass der geklungen hat, als wäre er betrunken.
Okay.
Und das ist echt eine ganz, ganz tragische Sache halt, weil der, ne, konzentriert sich halt ganz normal, wie er es die letzten 50 Jahre oder was weiß ich gemacht hat. Hinterher gibt's aber nur Beschwerden, was dem Sender denn einfiele, da Besoffene die Nachrichten sprechen zu lassen und so. Das ist total tragisch.
Ja.
Echt.
Ja. Ja.
Der Chat sagt auch, der Wein könnte noch kräftiger zur Sardine sein. Ja. Aber was willst du denn da noch, also was für einen Wein willst du denn da noch nehmen, der noch kräftiger ist? Also wo soll der noch Kraft herholen?
Naja, die Kraft holt er schon auch so ein Rotwein. Natürlich auch ein bisschen über die Gerbstoffe. Also es wirkt dann ein bisschen kräftiger.
Ja.
Markanter.
Belziger.
Und der hat ja jetzt betont eigentlich runde Gerbstoffe. So,
mm-hmm.
Ja, ich dachte, das funktioniert vielleicht auch ganz gut, wenn du den dann trinkst, dass es irgendwie nicht zu pelzig ist.
Also das Gejammer hinterher nicht wieder so
groß ist. Ja.
So, Sardinen sind alle. Ich wische hier nur gerade ein bisschen den Tisch ab. Die drei leeren Dosen runterreißen mache ich dann hinterher erst, wenn die... So. Ja,
Da musst du mal gerade schweigen und essen.
Ja, ich versuche mal den, wo ist er denn? Da. Das Schäumchen da drauf zu trinken auf die scharfe Sardine.
Das ist schon ein bisschen herausfordernd, also so einen Podcast mit Wein und Essen zu machen.
Ja, da müssen die durch.
Ja.
Die soll mal froh sein. Warte mal hier, wer sich jetzt mal beschweren will hier, ja? So.
Ja. Genau. Weißt du noch Gary Vaynerchuk, der mal eine Sendung gemacht hat mit Wein und Cerealien? Zu jedem Wein irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwie.
Ich weiß auch nicht mehr.
Diese komischen großen Dinger, die so fest wirken und wenn man dann Milch drauf schüttet, irgendwie so schwammig werden. Ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, aber es war irgendwie Pops natürlich irgendwie.
Genau.
Und das war schon abgefahren.
So, der Schaumwein geht gar nicht dazu.
Zu diesen Sardinen jetzt?
Zu den roten. Mhm. Der ist komplett weg dann.
Ja.
Wobei den will man eigentlich auch einfach so saufen. Also den willst du eigentlich, brauchst du gar nicht zum Essen dazu. Also die anderen beiden, vor allen Dingen der Weiße. Ich finde, der Weiße ist sowieso ein schöner Essensbegleiter auch, wenn man möchte.
Ja, finde ich auch. Ja.
Aber das Schäumchen...
Der Rote eigentlich auch.
Ja, der Rote auch, aber ist halt immer so meine persönliche Präferenz. Den Weißen würde ich zu Emsen. Und vor allen Dingen der Weiße, ich überlege gerade, das ist ein guter, universaler Essensbegleiter. Ich überlege gerade.
Der Weiße, ja, schon. Ja.
Der ist auch nicht...
Ich glaube, der nimmt schon viel mit, so. Ja, also der funktioniert zu vielem.
Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, mal gucken hier. Das. Nur ein bisschen Reste rauskratzen.
Ich frage mal noch so ein bisschen, was ich dem Roten für Aromen zuschreiben würde.
Mhm.
Ich finde, also das Holz ist schon relativ markant, aber nicht unbedingt durch die Eiche. Also Eiche merkt man schon auch, aber es ist eher so dieses Vanillige, finde ich. Es hat schon ein recht vanilliges Aroma. Und dann finde ich, ist da tendenziell so ein bisschen was von Zimtkirsche mit drin.
Mhm.
Insgesamt eher so eine dunklere Kirsche, insgesamt eine dunklere Frucht, aber eben was nicht so viel Säure hat, ne? Also es ist jetzt nicht so sind jetzt nicht so die markanten Johannisbeeren oder so. Also Zimtkirsche finde ich schon ganz gut. Vielleicht noch so ein bisschen Brombeere oder so.
Hm. Nee, so fein bin ich heute nicht. Also der Fisch hat mich kaputt gemacht. Im Übrigen, Chat sagt, der Weiße funktioniert gut zu Spargel. Kann ich mir auch vorstellen. Und der Weiße funktioniert auch extrem gut zu unseren Tomatensardinen. Also selbst dagegen kann der andrücken.
Ah, okay. Das ist okay, wirklich, muss ich gleich nochmal ausprobieren.
Ja. Wirklich, ja. Mhm. Eine gute Wahl. Also was habe ich gesagt? 11 Euro, ne? Ja.
Der Weiße,
ja. Ja, für 11 Euro einen Universalwein zu Hause stehen haben, ist doch super.
Finde ich auch. Also der, ja, der rote Smetana ist ja auch so ein bisschen zu stromlinienförmig. Mhm. So.
Mir auch.
Also ich finde den jetzt schön so, mit der Kombi finde ich den gut. Mhm. Aber er hat halt nicht so diesen Charakter, ne? Das ist eher so, ne? Und der Weiße hat einfach Charakter, das ist irgendwie, das ist ein Typ, so.
Ja, der Rote könnte auch aus Spanien kommen oder aus Südamerika oder so. Ja,
oder eben aus Kalifornien oder aus Apulien oder so. Mhm. Und, also er hat einfach diese Mischung aus diesem, ja, aus dieser, ja, vielleicht so leicht eingekochten Frucht aus diesem vanilligen, das ist so.
Ja, das ist. Ja,
der bietet mir zu wenig Widerstand sozusagen. Ja. Der hat nicht so diese Kanten.
Das der Weiße ich, hat halt eine mit, Kante. Hart an der Grenze zur Gefälligkeit.
Ja, finde ich auch völlig richtig. Ja.
Der Weiße ist ein bisschen. Der hat eine Ecke.
Ne? Genau, der Weiße hat genau so dieses Markante, was ich irgendwie bei einem Wein einfach auch haben möchte.
Ja, und das ist nämlich genau dieser Grip hinten, an der Zunge hinten an der Seite. So. Hm? Der Chat fragt, wer denn die Sardinen empfohlen hat. Hat Maître Philippe die dazu empfohlen oder hast du die ausgesucht?
Nee, die habe ich schon mit der Anais ausgesucht. Das habe ich ihr schon überlassen. Dazu hätte ich ja dann irgendwie im Prinzip 20 Dosen Sardinen von ihm stellen müssen, um dann auszuprobieren, wie das am besten funktioniert. So, das wäre jetzt ein bisschen aufwendig gewesen.
Ja, es gibt welche
also insofern
mit Speck, also Schinken mit Bayonner Schinken und Piment d'Esplette. Die würde ich auch gerne nochmal, die muss ich auch mal zu einem Wein dazu probieren. Und auch da würde ich diesen Weißwein sehen.
Ja.
Fisch, ja, Speck, glaub ich. Bisschen Chili, also sanfte Chilis. Mhm. Ja, nicht schlecht.
Das ist fertig, ne? Ja, hat Spaß gemacht.
Ja, ja. Gibt's Nachtisch? Nee, gibt's nicht. Doch! Was? Mensch, ich hab Schokolädchen.
Ah, okay.
Sehr gut.
Ja, Schokolädchen und Karamell au beurre salé.
Karamell au beurre salé, ja, das letzte Mal, als ich mir ein Karamell au beurre salé Bonbons gibt's auch, sind so eingepackte Bonbons, unfassbar teure Bonbons. Ich glaube, eins so einer Bonbons kostet 1 Euro oder so. Ich weiß es nicht mehr. Nein, ganz so schlimm ist nicht, aber es ist entsetzlich teuer. Das letzte Mal, habe ich auch eins geschenkt gekriegt, weil so, wenn du bei Maître Philippe bestellst, die schmeißen dann immer so eine Handvoll Bonbons mit rein in die Bestellung so oder irgendwie ein bisschen Marzipan oder also immer noch so ein kleines Goodie. Und da waren halt auch zwei oder drei von diesen Bonbons dabei. Ja, oh, geil. Ausgepackt, in den Mund gesteckt, knack, Inlay rausgerissen.
Was? Ja. Oh nein.
Da bin ich Meister drin. Ja. Also in der Weißweise kriege ich super. Weil ich knirsche so ein bisschen. Das heißt, ich male die dann, ne, ich rubbel die dann sozusagen lose über die Zeit. Und sagt dann der Zahnarzt auch, das ist halt so blöde, dieses Inlay. Eigentlich müsste man da eine Krone drüber machen, aber will man halt auch nicht, weil Inlay reicht ja noch, aber das packt einfach nicht mehr so richtig. Mhm. Seitdem bin ich da vorsichtig mit diesen Sachen. Ja. Aber wir haben noch Nachtisch. Und wir haben eine nächste Sendung. Ich habe es jetzt gerade nicht parat. Wann hatten wir gesagt?
Das stimmt. Also zum einen ist es doch sehr witzig im Chat, weil das Zitat fast schon kalifornisch als Beleidigung zu formulieren. Schon ganz witzig. Ja, nee, das ist. Also ich mag echt viele kalifornische Weine, aber es. Also es gibt halt auch diese sozusagen eben diese stromlinienförmigen Weine, aber ich würde diesen Wein halt nicht solo trinken, den Kontraste hier, den Tinto.
Ja.
Aber zu dieser ganzen Palette Burger, Chili, Tex-Mex, Rippchen,
da gehört halt hier hin,
diese, ne? Sardinen mit scharfer Tomate, es ist super. Ja. Also und das ist halt, ich finde das. Das muss man irgendwie auch mit einbeziehen. Ja. Also ich trinke auch gerne kalifornischen Zinfandel. Das ist der erste Wein, den ich mir in meinem Leben selber gekauft habe.
Kalifornisch
immer noch Zinfandel. Ne? Genau. Okay. Sebastiani Zinfandel von Sebastiani, ein Zinfandel, den ich mir irgendwie 1990 oder 91 gekauft habe damals.
Krass.
Das war mein erster Wein, den ich mir selber gekauft habe. Und ich habe natürlich immer noch irgendwie eine besondere Beziehung dazu. Und
1991, da haben wir noch gedacht, Chateau Montelena wäre ein Schloss, ne?
Ja, genau. Ja. Aber es ist halt, es sind halt diese Weine, die, die also für mich dann einfach zum Essen passen. Und ich finde, der Contrasto Tinto war super zu diesem leicht scharfen Sardinen. Und ich würde den auch jederzeit wieder aufmachen und empfehlen, halt irgendwie, genau, zu einer bestimmten Form von Essen.
Ich habe Wein eingeatmet, wie das neuerdings so meine Art zu sein scheint. Ja. Ja, aber eigentlich ist doch ganz schön.
Ja, genau. Wann haben wir, ich glaube, 6. ist der 6. Juli, ne?
6., 7., also genau. Wir überspringen genau, 6., sozusagen 7. den Juni um eine Woche.
Genau. Ja, genau. Juni keinen Termin gefunden und dafür dann eben Anfang Juli. Und dann machen wir auch wahrscheinlich gar nicht so richtig eine Sommerpause diesmal, sondern die ist dann eher im Juni sozusagen.
Irgendwie sowas, ja, werden wir dann, ja.
Genau,
ja,
ich hatte das Gefühl, Sommer, Sonne und dreimal Petnat.
Ja,
also Petnat. Dreimal Schaumwein, sozusagen Methode Ancestral, so wie man das früher gemacht hat und wie es heute wieder in ist in der sogenannten Naturweinszene und das dann eben von drei Leuten, die wissen, was sie tun.
Ja.
Und ich glaube, das wird richtig, also das wird auch spektakulär. Also gerade jetzt was die beiden Weißen angeht okay. auch. Den Rosé mag ich auch sehr gerne, aber gerade die Weißen, also der Lovejoy, das ist der, der kommt aus dem Chablis. Mhm. Das ist ein Chardonnay Petnat, das ist mit das Beste, was ich bisher probiert habe.
Okay.
Nur, dass ich vorher nicht wusste, dass der halt einem radikalen Gushing unterliegt und man wirklich das Ding über der Spüle öffnen sollte und Gläser parat haben sollte.
Du hättest das nicht sagen dürfen, das wäre ein Mordsspaß geworden,
ja,
wenn ich das nicht gewusst hätte.
So,
ich mach mir da mal einen auf. Fump, du Scheiße. Rumpel, rumpel, rumpel. Das wäre ja. Kunst gewesen, aber nee. Ja, aber nee, gut zu wissen.
Nee, also, ich dachte, ich lasse es mal so.
Ja,
also ich hab's auch schon dazu geschrieben. Also man sollte auf jeden Fall alle drei irgendwie. Das gehört halt zum Petnat irgendwie dazu,
ja.
Dass das schäumen kann. Und beim Lovejoy auf jeden Fall tut es das auch. Aber das Ergebnis ist, genau, das werden wir dann sehen in der nächsten Sendung.
Genau, falls noch was in der Flasche ist, wenn wir die aufgemacht haben.
Genau.
Der Chat wüsste noch gerne, wer denn der Tagessieger für Solo-Trinken ist. Das ist schwierig. Der Weiße ist halt echt ein Universaler. Den kannst du halt auch super Solo-Trinken. Und den kannst du einfach auch wegsaufen, wenn du Bock drauf hast. Du kannst aber auch einen halben Abend drüber reden, wenn du Bock drauf hast. Das ist echt ein tolles Ding.
Ja.
Und der Schäumer ist halt toll. Also der Schäumer ist
Also der Schäumer ist schon mein Solo-Wein des Abends irgendwie.
Ja. 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 Ja, dann gehen wir jetzt nach Hause, beziehungsweise kletter ich jetzt hoch ins Bett.
Du willst jetzt noch nicht schlafen.
Nee, ich denke mal, dass ich mich jetzt noch hinsetze und die Flasche Schaum leer trinke.
Ja.
Und dann irgendwie unter Absingen fragwürdiger Lieder langsam aber sicher das Waschhaus aufsuche oder sowas in der Richtung mache.
Ja, und ich werde gleich erstmal das Fenster öffnen, damit ich hier
im Fischgeruch schlafen kann.
Einfach mal hier
durch. Ja. Stimmt. Einfach mal eine Schachtel Zigaretten hier drin rauchen, damit der Fischgeruch weggeht.
Vielleicht brenne ich einfach gleich noch ein paar Streichhölzer
ab. Und brat dir doch noch einen Schnitzel dazu.
Ah. Nicht da.
Nicht da. Na nee, denn.
Jetzt gerade nicht.
Vielen Dank, liebe Live-Hörerschaft, lieber Chat fürs Mitspielen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, alle, die es aus Konserve gehört haben. Vielen Dank, Christoph.
Vielen Dank, Holger.
Und vielen Dank, Wolfram.
Wenn Sie in Nizza eine typische Nizzaer Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafenrestaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil tatsächlich. Der Mann ist so eingeführt. Er ist der Älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, dann ist er der Erste, dem sie diese anbieten. Deshalb sind die Fische bei ihm besonders frisch. Das heißt, die Chance, einen alten Fisch zu kriegen, einen vergammelten Fisch, ist bei ihm geringer als woanders. Punkt. Damit erschöpfen sich seine Qualitäten absolut. Denn die Zubereitung dieser Fische ist wiederum genauso schlimm wie nebenan. Das heißt, ein Turbot zum Beispiel, ein Turbot, den wir hatten für zwei Personen, wird nur gemacht ab 140 Franc. Das muss man sich vorstellen, das sind 70 Franc pro Portion. Das war ein Baby-Turbot, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles Mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied ist, fehlen die 15%, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Franc in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.